Das Rote Mikro. Autorinnen zu Gast bei Barbara Belitsch.
Langsamer als andere Organe regeneriert sich das Herz. Ein volles Update gelingt nie, sagt die Gebrauchsanweisung.
Heute hier zu Gast Volja Habejeva, Grazer Stadtschreiberin 2019-2020. Kurz bevor ihr Jahr im Cerini-Schlössl auf dem Grazer Schlossberg zu Ende gegangen ist, hat die vielfach ausgezeichnete Autorin aus Belarus dem Roten Mikro einen Besuch abgestattet, mit einem druckfrischen Buch in der Hand. Mutantengarten ist ihr erster Gedichtband, der in deutscher Übersetzung erschienen ist. Es ist ein schönes Buch geworden, innen und außen, mit Federzeichnungen des Künstlers und engagierten Verlegers Christian Tannhäuser und einem Nachwort des deutschen Autors Matthias Göritz, der auch einer der Übersetzer der Gedichte ist. In der folgenden Stunde liest Volja Habejeva, die Deutsch studiert hat, Gedichte und einige kurze Erzählungen und sie lässt das Jahr in Graz Revue passieren.
Heute muss ich ein neues Gedicht schreiben, sagst du am Morgen. Eines über den schwarzen Hund, der meine Einsamkeit war. Schreib lieber über die Ente, die war deine Freude, rate ich dir, und sehe, wie sie Teil des Gedichts wird. Aber heute bist du melancholisch, lachst kaum über Witze, kannst eine Ente nicht als Hauptcharakter sehen. So ein tölpelhaftes Ding, so ein unbeholfener Blödsinn, nur gut für Wiegenlieder und Limericks. Und du willst einen ernsten, nachdenklichen Text schreiben, also bleiben die Ente und ich auf der einen Seite der unvorstellbaren Realität, während du mit deinem Hund auf der anderen bleibst. Und der einzige Ort, an dem wir zusammenkommen, ist dieses Gedicht. Mutantengarten. Langsamer als andere Organe regeneriert sich das Herz. Ein volles Update gelingt nie, sagt die Gebrauchsanweisung. Das heißt, denke ich, alle, die drin sind, bleiben auch drin. Vielleicht verschleißt sich der linke Teil eines Körpers, jemand verliert sein Gesicht und ein neues wächst nach. Sprachen werden sich vermischen wie Jahre und Namen, mein Mutantengarten, wo wir uns abhanden kamen. Bist du ein Baum, verlassen vom Wind? Hältst du womöglich Jahrhunderten stand? Was nützen dir Vögel und ihr Sommergesang? Bist du ein Baum, verlassen vom Wind? Ich wache nach den Wecken anderer Leute auf. Ich schreibe die Texte anderer Leute um. Ich denke an die Toten anderer Leute. Ich treffe die Freunde anderer Leute. Ich spreche die Sprachen anderer Leute. Ich mache Fotos mit den Kindern anderer Leute. Ich streichle die Katzen anderer Leute. Ich lebe in niemandes Zimmer. Ich lese niemandes Bücher. Ich esse mit niemandes Gabel und schneide mit niemandes Messer. Ich schlafe unter niemandes Decke. So lerne ich Gast zu sein in den Welten anderer Menschen, in niemandes Welt, damit ich, wenn ich nicht mehr willkommen bin, endlich meinen eigenen Tod sterben kann. Die Stimmung fällt wie ein Flugzeug mit unbekannter Störung. Erinnerung ist wie ein Virus, der den Organismus mit Traurigkeit durchdringt. Am Wald entlang, die Treppenstufen der Laternen, an einer mach ich Halt. Sie leuchtet nicht, mich zieht's dahin, als sei's daheim. Daheim für mich ein Ort mit einem Bett, das ich bereite und immer wieder mache, mein Frühstück richte oder wo mir jemand Frühstück bringt. Daheim hat keine feste Anschrift. Womöglich ist es die Störung, die das sichere Weiterfliegen hindert. Oktober. Gelbes Blumenmuster auf schwarzem Grund. Ich inspiziere das Foto und denke, ist das ein Stück Tapete oder ein Vorhang? Wie ein blattloser Baum im Winter gibt ein Stuhl in der Ecke seine Gelenke preis. Und der Himmel so blau, ein sonniger Tag, 13. Oktober. Agrippina bringt ihrem Mann einen Teller mit Pilzen. Er stirbt, vererbt ihrem Sohn Nero den Thron. Mahler gibt sein erstes Konzert. Margaret Thatcher feiert Geburtstag. Greenwich wird Hauptmeridian. Larissa und Nasta verfolgen die Sendung an diesem Tag in der Geschichte. Bedeutende Ereignisse und bedeutende Menschen. Schau, meine kleine Nasta, du musst schön was lernen. Vielleicht erzählen sie dann auch einmal im Fernsehen von dir. Larissa arbeitet in einem Laden. Nasta studiert Medizin. Mama, wusstest du, dass der Oberschenkelknochen im menschlichen Körper der größte ist und wir 100.000 Kilometer lange Blutgefäße haben? Das ist mein schlaues Mädchen, lass uns essen. Schrapnellenwunde am Thorax, innere Blutungen, Schnittwunde am Oberschenkel, Schädelfraktur. Ich lese den Traumabericht und denke, wie das wohl ist, den längsten Knochen mit eigenen Augen zu sehen, nicht als anatomische Figur im Klassenzimmer, sondern im eigenen Bein. Und noch 20 Minuten lang darauf zu hoffen, dass der Krankenwagen kommt, um dich zu retten und Mama und alle. Aber das ist hier das Schussfeld und der Krankenwagen wird nicht kommen und die 100.000 Kilometer Blutgefäße sind auf einmal unnötig, weil das, was durch sie floss, ausgeflossen ist. Mama, hier bin ich in den Nachrichten. Meine größte Errungenschaft war wohl durch Mörserbeschuss zu sterben. Und weiter mit bitterem Lächeln am Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung. Ein unbedeutender Tag in der Geschichte unbedeutender Menschen.
Hattest du einen Anlass, um dieses Gedicht zu schreiben?
Ja, sicher. Ich mache Übersetzungen auch für OSCE, diese Organisation für Sicherheit und Kooperation in Europa. Ich mache das für diese Konflikt in Ostukraine und ich übersetze offizielle Briefe und inoffizielle Briefe Und einmal habe ich einen Bericht bekommen, sehr klein, mit vielleicht 3-4 Zeilen nur, sehr offiziell, wo es stand, dass 2 Frauen wurde von dieser Schrapnellbomben oder so ermordet. Und ich weiß nicht warum, aber für mich, das war so, wie sagt man, so unglaublich kurz für den ganzen Leben, für den Menschen. Und dann, ich, für mich, das war sehr wichtig, ich weiß nicht warum, versuchen zu erfinden, wer diese Frauen waren. Und ich hatte begonnen, diese kleine Untersuchung im Internet, und ich habe gefunden, ein paar Artikel in Massmedia, auch nicht groß, aber von verschiedenen Ressourcen habe ich diese Geschichte rekonstruiert und habe dann das als Basis für mein Gedicht genommen. Und das war am 13. Oktober, das passiert am 13. Oktober. Und für mich, es war wichtig zu zeigen, dass es gibt die Menschen, die oder die Ereignisse, die so wichtig für uns sind, und wir sprechen darüber und so weiter und so fort. Und dann jeden Tag während Kriege oder Konflikte sterben Menschen, deren Leben auch etwas bedeutet. Und es ist nicht fair, nur mit 2 Zeilen über ihren Mord zu sprechen. Ja, alles, was steht in diesem Gedicht, ist Wahrheit, alle diese Beschreibungen von Verletzungen. Und ja, das war Mama und Tochter. Und er war auch dort ein Mann, der Boyfriend von Tochter, aber er war draußen und raucht, und deshalb wurde er nicht ermordet. Und als er das alles gehört hat, was passiert, und zurück zu Hause gelaufen ist und hat gesehen, seine Girlfriend auf dem Boden, und sie lebte noch 20 Minuten. Ja, und sie warten, dass dieser Krankenwagen kommt. Ja, das war sehr... Deshalb immer, als ich diese Gedichte lese, ich weine, ja.
Цяперашні час даецца мне цяжка. Мінулы ведаю лепш, там і жыву, вось бы як у кіно згубіць памяць. І тых, хто там прапісаўся, не маючы майго на тое дазволу, тады кожную згадку буду спакойна здымаць, як волас з пляча паліто, не здолеўшы прыгадаць ужо чыны.
Die Gegenwart fällt mir schwer. Die Vergangenheit kann ich besser, deshalb lebe ich dort
wäre es doch wie im Film. Erst geht das Gedächtnis verloren, dann die Menschen, die darin ohne meine Zustimmung eingetragen waren. Danach hebe ich jede Erinnerung auf, wie das Haar von der Schulter des Mantels, von dem ich nicht mehr weiß, wessen. Er kaufte er ein Kleid als Abschiedsgeschenk an seinem Geburtstag. Trägt sie es gerade, frage ich mich. Die Kleider, die ich habe, kaufte ich alle selbst. Geschenke für mich eine peinliche Sache, besonders von Männern. Liegt das an Levi Strauss? Lange Zeit war ich selbst das Geschenk. Geben und nehmen, um weiterzugeben, symbolische Lehre verbindet uns. Anstelle von Frauen und Männern tauschen wir Geschichten über sie, in der Hoffnung, mindestens entfernte Verwandte zu werden. Gedanken bei Regen. In den Garten gehen, umgraben, im Mai Kartoffel pflanzen, in Löwenzahn Unkraut sehen und alle jeden mit der Zielsicherheit eines Soldaten. Nicht einen Gedanken an Marmelade verschwenden, was für Blumengebinde. Die Tomaten mit alten Strümpfen festzurren und jammern über das Leben und dass die Mühsal kein Ende kennt, wie der endlose Regen im Herbst, im Mai. Oder doch besser Domino spielen oder Karten, alles Lug und Betrug. Liebe haben sie geschworen, und was ist rausgekommen? Vier Mädchen und ein Mann, der säuft, um sich selbst zu kurieren. Jemanden lieben, wozu? Blödsinn, alles ausgedacht von Poeten. Er kann mich mal. Ich gehe jetzt raus in den Garten, Kürbisse köpfen. Ach was, der Regen hat aufgehört. Dieses Gedicht ist über meine Großmutter. Sie war eine Lehrerin und sie hatte sehr schwieriges Schicksal, wie viele Menschen, aber ich glaube, dass die Traurigkeit war, dass sie im Leben machte, was sie wirklich nicht wollte. Als ich mit ihr gesprochen habe, sie sagte, das wäre sie gerne Mathematikerin geworden, statt Lehrerin von belarussischer Sprache und Literatur. Und dann, sie hat vier Tochter, so meine Mutter und drei Tanten. Und auch, sie sagte mir, ja, damals wusste man nicht über Kontrazeption zu viel und vielleicht möchte ich nicht diese vier Kinder haben. Und es war so traurig für mich, das zu hören. Und obwohl sie Lehrerin für Literatur war, ich glaube, dass dieses harte Leben etwas mit ihren Seele wirklich gemacht hat. Und als ich hier schreibe, dass sie kann nicht in Blumen oder in Löwenzahn etwas Schönes sehen, oder das ist wie eine dieser unnötigen oder nutzlosen Pflanzen, die man nicht benutzen kann oder so. Also im Garten sollen nur die richtigen Pflanzen wachsen.
Du meinst, in ihren Augen war das so?
Ja, ja. Und ich kenne diese Haltung von Menschen, wenn sie Schönheit nicht mehr sehen können in einfacher Dinge. Und das ist wirklich eine Tragödie, glaube ich, für einen Mensch und für die Gesellschaft.
Ist das der Grund, warum du dich sehr oft in deinen Texten mit den kleinen, nicht auffallenden Dingen beschäftigst?
Ja, unbedeutende. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass wenn ich diese Sache, die nicht gewöhnlich sind für die Gedichte oder so, in Gedicht bringe und zeige, bitte sehen Sie, jetzt funktioniert und jetzt, das ist ein Gedicht, das ist schon Literatur. Vielleicht werden Menschen mehr Aufmerksamkeit geben zu diesen Kleinigkeiten und auch könnten mehr Schönheit sehen in Umgebung oder neben sich.
Manifest der Gedichte. Gedichte können unterschiedlich sein. Sie können hoch sein oder nicht ganz, Frauen sein oder nicht ganz. Gedichte können wachsen, auch ohne Blumenwasser. Sie sind keine Bäume und auch ihr seid kein Wasser. Damit ein Er- oder Sie-Gedicht wächst, muss es gewogen werden. Auch kommen Gedichte zur Welt mit nur einem Bein oder Arm. Kein Grund zur Sorge, sie wachsen nach. Wie das bei Echsen der Fall ist, die ihre Schwänze verlieren und neue erfinden. Zugegeben, einigen Gedichten wachsen niemals Flügel und wenn, so fallen sie ab. Das liegt am Kalziummangel in ihren Leibern, nicht wahr? Doch das alles kommt später. Zuerst muss ein Gedicht gefangen werden. Gedichte lieben es, wegzulaufen, sie spielen Verstecken, tragen Masken, verkleiden sich als Prosa. Auch das kommt vor. Es ist gut, einen Kescher bei sich zu tragen. Es ist nicht ihre Art zu klammern, es sei denn mal läuft oder fährt. Sie verfangen sich wie Wind im Haar oder an den Wangen. Sie kleben an dir wie an einer Windschutzscheibe. Du musst sie nur rechtzeitig aufschreiben. Magst du keine Bewegung an frischer Luft, wird es kompliziert. Dann solltest du etwas zum Anlocken bereitlegen. Räubergedichte lieben Blut. Naschgedichte lieben dünne Fäden von Honig, die vom Löffel ins Glas tropfen. Und so kannst du ihre winzigen Leichen, wenn sie eine Sammlung ausmachen und aufbewahrt werden müssen, auf Papierblätter nageln, ein Buch daraus machen und dir so einen Friedhof erschaffen. Andere Vorgehensweisen mit genaueren Klassifikationen sind durchaus zu empfehlen. Gedichte sind Menschen und zu enge Kontakte sind zu meiden. Sie lösen einen orgiastischen oder psychopathischen Zustand aus.
Es folgen kurze Texte, die im Gedichtband von Volja Habejeva unter dem Titel Hexagon zusammengefasst sind.
Das ist einfach wie immer, glaube ich. Das kann mit allen Dichter, Dichterinnen passieren. Das mache ich irgendwelche Bemerkungen. Ah, vielleicht das kann ein Gedicht sein, gleich das. Und dann hatte ich ein paar Seiten von diesen Notizen. Aber ein Gedicht wurde nicht darauf erwachsen.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich diese kleinen Stückchen und verbinde das mit das Wort Hexagon, das bedeutet dieses sechseckige Ding.
Geometrische Figur,
ja. Also man kann sagen, das ist etwas wie zum Beispiel Haiku oder Tanka von japanischer Literatur, einfach in europäischer Lesung. Hexagon. Wenn der Schnee ausbleibt, freut mich die Apfelblüte. Die früh kommt, als flüte sie meine Traurigkeit. Doch habe ich sie betrogen, meine Untat versteckt, in den Blüten Schnee entdeckt. Die Stammverwandtschaft pflicht Wasser und Gefühl durch äußere Ähnlichkeit zu einem. Ich will es nicht glauben, prüfe mein Wahlen in Wellen. Die letzte Phase von Zorn, Bändigung. Margarete, ihr einziges Blütenblatt. Weiß, meine ich, Antwort. Wenn heute eine neue Falte auf deinem Gesicht erscheint, frage ich sie, ob ich bleiben darf, um auf die nächste zu warten. Schnee fangen mit den Lippen, Wege bahnen durch Wimpern Hieroglyphen, ein müßiges Geschäft, wie Beziehungen, kein Kram Grammatik, nur Alveolare, alles Affrikate.
Ja, das ist diese Terminologie aus dem Phonetik-Ausspracheunterrichtung.
Hier geht es um meine Freundschaft mit einer Chinesin und auch versuchte ich vielleicht diese, deshalb für mich Grammatik, es ist etwas Wichtiges, ja, und nicht für mich, für jede Sprache, das ist das Wichtigste. Und dann, das ist mein Versuch zu betrachten, diese linguistischen Bereiche von Phonetik, Grammatik, Lexik, als ob sie auch Menschen wären oder ja, machen das ein bisschen näher zu menschlichen Beziehungen. Also das ist ein Spiel, also dass manchmal, wenn keine Grammatik gibt oder keine grammatische Beziehungen, nur diese Laute, dann kann man wirklich nicht verstehen, was ist die Beziehung zwischen uns, ja, und zwischen Menschen, glaube ich. Das ist nur diese bla 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 und die Laute, hinter denen nichts steht.
Meinst du, dass die Grammatik den Wörtern sozusagen erst den Sinn gibt?
Es ist eine philosophische, linguistische Frage. Na, also Grammatik oder Beziehungen können Bedeutung von Wörtern ändern. Ein Wort, das bedeutet etwas an sich selbst, wenn es in Kontakt geht mit anderen Wörtern, bekommt das andere Bedeutung. Ja, das habe ich gemeint.
Eines haben wir noch.
Ja. Dürre Grasbüschel, Haarsträhnen verfilzt von Traurigkeit und Kränkung. Die Luft regt sich und meine Hände hilflos streicheln Unentwirrbares.
Thank you.
Der Grundton sehr vieler Gedichte im Band Mutantengarten ist ernst, melancholisch oder traurig. Bei den in deutscher Übersetzung vorliegenden kurzen Prosatexten ist das anders.
Ich glaube, dass das nur für diese Kurzgeschichte-Band war so. Ich schreibe auch andere Prosa und dort kann ich auch sehr traurig sein oder philosophisch. Es ist wichtig für mich, diese Traurigkeit ab und zu mit etwas mehr Lustiges oder Ironisches vermischen. Und ich glaube, das kann man auch in Gedichten sehen. Dafür schreibe ich auch ein bisschen ironische Gedichte. Manchmal, wenn man über irgendwelche Traumata spricht oder Schwierigkeiten, die nicht so leicht für mich oder für jemanden waren, dann ist es eine Strategie, diese Ironie zu benutzen. Oft nehmen wir unser Leben zu ernst. Man braucht Erinnern von jemandem, na, keine Sorge oder relax. So.
Man muss manchmal sich ermahnen, entspanne dich.
Ja, ja, also, und es ist gut, wenn ich auch mit meinen Gedichten Leser, Leserinnen kann zeigen, ja, vielleicht ist es schlecht, aber es gibt auch die Dinge, die uns lachen machen oder wir können das selbst machen. Ja, und diese Kinderperspektive ist auch wichtig für mich. Ich glaube, so viele Menschen, wenn sie erwachsen sind, vergessen, dass sie Kinder einmal waren. Aber Kindheit ist ein so reiches Gebiet, wo man Inspiration ständig nehmen kann. Das zeigt auch, dass alles, was mit uns passiert ist und jetzt mit unseren Kindern passiert, sehr ernst ist, sehr wichtig. Und manchmal sagen die Erwachsenen zum Kind, ah, du musst nicht Sorge machen, das ist nichts. Aber für diesen Moment, für dieses Kind, das ist das Wichtigste. Das kann auch Tragödie sein, wenn etwas passiert. Und man muss das manchmal auch ernst nehmen. Ja. Eierhafer. Wie den meisten Eltern stellte sich auch meiner Mutter nach meiner Einschulung die Frage, wo sie mich noch hingeben könnte. Ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen abläuft, aber wir wurden in diversen Zirkeln gegeben. Meistens war das etwas mit Sport oder Kultur. Ich bekam Musik ab, genauer gesagt das Klavier. Im Sommer wurde ich zu Oma gebracht, da bedauerte ich jedes Mal, dass ich nicht Flöte oder Geige spielte. Die hätte ich nämlich mitnehmen können, im Gegensatz zum Klavier. Deshalb schlich ich mich bei Oma, um meine Musizierlust wenigstens nur dürftig zu stillen, in die Küche, holte ein wunderliches und wunderbares Gerät hervor, das etwas von einer Harfe hatte und spielte auf dem Eierschneider. Die gespannten Saiten entsprachen den Noten und ich brachte sogar das Lied vom Grashüpfer zustande. Dann folgte ein buntes Programm mit freien Improvisationen. Die Erwachsenen hatten das bald satt und ich musste mir anhören. Ich hätte das Objekt zweckentfremdet. Dabei habe ich nie gesehen, dass jemand es zweckmäßig verwendet hätte, sodass die magische Eierharfe wieder im Buffet bei den anderen selten gebrauchten Gegenständen verschwand. Kartoffelstampfer, Kirschensteiner, Schaumlöffel und so weiter. Die Fantasie des Homo Culinaricus hat seither einen Riesenschritt gemacht. Heute gibt es jede Menge Küchenkleinkram. Maisschäler, Möhrenanspitzer, Taschentoaster, Eierformer für gekochte Eier in Würfelform, Pfeffermühlen mit Beleuchtung, Bananenöffner oder pinzettenartige Erdbeerentkroner. Für mich bleibt die Eierharfe aber etwas Unvergleichliches. Hat sie mir doch gezeigt, dass manchmal auch in verstaubten, nutzlosen Dingen Musik schlummert. Wohnungen. Die Utensilien leben in der Küche ziemlich getrennt. Jede Art hat ihr eigenes Quartier. Teller leben mit Tellern, Tassen mit Tassen. Normalerweise belegen sie die zweite und dritte Etage. Messer und Gabeln befinden sich so ziemlich im Keller. In der Küche leben jedoch nicht alle Utensilien. Es gibt privilegierte Klassen, die die Ehre haben, in den Schränken mit Glastüren im Wohnzimmer ausgestellt zu werden. Während feierlicher Veranstaltungen werden sie an den Tisch eingeladen, als wären sie berühmte edle Männer und Frauen, um ihre Schönheit zu demonstrieren. Die Tischdecke ist sogar speziell für sie auf den Tisch ausgerollt, wie ein Teppich auf Filmfestivals, wenn auch nicht rot, sondern weiß. Und Gott verbitte es, eine Krume oder einen Tropfen Vinaigrette fallen zu lassen. Man wird nie so sehr das Tuch beflecken als sich selbst, und der gute Leumund ist für den Rest des Lebens dahin. Meine beste Freundin aus Kindertagen hatte nicht nur Geschirr im Schrank, sondern auch Figuren, deren Anwesenheit ich dort nie verstanden habe. Von irgendwo im Ausland brachten Verwandte ihr Schokoladenhasen, Tiger und Bären mit. Aber anstatt sie zu essen, stellte sie sie in den Schrank. Ich erinnere mich, dass ich sogar Mitleid mit ihnen hatte. Sie verdarben langsam und niemand konnte sie mehr essen, dachte ich, und versuchte meine Freundin oft doch eine kleine Sünde zu begehen, aber sie war unerbittlich. Sie hatte eine solche Willenskraft, dass ich sie nur beneiden konnte. Schokolade in meinem Haus hatte keine Überlebenschancen. Auch wenn ich Stabilität liebe, sind die Dinge, die ewig sind oder scheinen, für mich ein bisschen beängstigend. Sie erinnern an meine eigene Sterblichkeit und Bedeutungslosigkeit im Vergleich zu ihnen, besonders wenn man bedenkt, dass es nur eine normale Schüssel ist, die da vor einem steht. Schokoladenmumien, Porzellan und Kristalldenkmäler in Form von Untertassen, Tassen und Gläsern können uns überleben. Und wenn sie einmal auf einem Flohmarkt landen, werden sie zum Traum eines Trödlers. Sie reisen nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum, während wir weiter zerfallen zur Erde oder man uns als Asche verstreut.
Thank you.
Volja Habejeva hat das vergangene Jahr gut genützt. Einige Projekte sind abgeschlossen, einige begonnen und ihr neuer Roman ist auch fertig. Graz liefert ihr dafür so manche Inspiration.
Ja, viele Szenen habe ich geschrieben und verschiedene Orte wie Landesbibliothek oder Hauptplatz waren für mich wie Inspirationen und ich habe das alles in Roman eingebaut. Ich nenne das nicht Graz. Ich versuche die Geografie nicht zu erklären. Ein Thema ist Vulkane. Ich brauchte auch ein Land mit Vulkane und ich habe für Japan entschieden. Und dann, ja, es gab eine Geschichte, die ich dort erzähle, das wirklich ist passiert. In Landesbibliothek, ich habe ein Buch bestellt über Japan und die Seiten, die ich brauchte über Geografie und Vulkane, diese Seiten haben gefehlt. Das Buch ist alt, 1964. Und das für mich war wie eine, weißt du, dieser Punkt von, ich kann etwas darauf entwickeln. Also wirklich, Graz wurde der Platz, wo ich diesen Roman geschafft habe und sehr dankbar dafür.
Wenn du zurückdenkst, was ist denn das Beste an diesem Jahr gewesen?
Ich glaube, am meisten schätze ist diese Möglichkeit, in sich selbst tiefer zu sehen und das Leben von anderen Seiten zu erforschen. Es ist schön, dass man noch lernen etwas kann. Mit neuen Menschen, mit neuen Situationen, neue Sprache. Ja, also es gibt so viele schöne Dinge. Es ist schwierig, etwas Einzelnes zu nennen, ja.
Mitten in dieses Jahr ist ja die Corona-Pandemie geplatzt, kann man fast sagen. Du hattest Glück, denn gleichzeitig mit dir war auf dem Schlossberg Uladislau Ivanu, der so wie du aus Belarus kommt. Das heißt, du hattest einen Gefährten oben auf dem Schlossberg, der deine Sprache spricht. Ihr habt einen großen Teil eures Interesses in dieser Zeit der Abgeschiedenheit an die Natur verwendet. Ihr habt fotografiert, ihr habt alles Mögliche gemacht.
Das stimmt. Ich glaube, dass Natur war für mich und für Ladislav dieser Rettungsanker. Wirklich, ich habe verstanden, dass ich nicht viel weiß über Pflanzen, über die Namen der Pflanzen und wir haben eine App installiert auf unser Telefon, die Pflanzen identifizieren hilft. Man macht ein Foto und dann man loadet das in App und das zeigt dir, das ist das und das mit Lateinische. Dann kannst du auf im Internet weiterlesen. Und manchmal war die Überraschung, zum Beispiel für mich, das war mit Baldrian. Ich habe nie Baldrian gesehen, wie das wächst. Und hier, es gibt so viel Baldrianbüsche in Schlossberg. Die Blumenzeit ist Anfang Frühling. So schön. Mittelrosa, Mittelfuchsia, etwas so. Ja. Die zweite Überraschung war danach, das riecht nicht wie Baldrian. Als ich die Blumen oder die Blätter ein bisschen berührt hat mit Finger, das war wahr, warum? Ich weiß, dass Baldrian hat sehr starker Geruch. Wenn man Tabletten nimmt, das kann man wirklich riechen. Aber dann einmal, wir waren mit Wladislaw spazieren im Schlossberg oben nach dem Regen. Und dann habe ich stehen geblieben. Warum dieser komische Geruch? Ah ja, das ist Baldrian-Geruch jetzt. Vielleicht braucht Baldrian Feuchtigkeit oder Regen, dass dieser Geruch auszuströmen, ja. Ja. Und dann die Idee entstand, ein Buch wie Pflanzenführer von Schlossberg zu machen. Aber das Wichtigste oder auch eine wichtige Rolle dabei ist Literatur. Wir haben geplant, auch vielleicht Zitaten oder den Titeln von diesen Pflanzen, die andere Autorinnen benutzen haben, einzugeben. Mhm. Ja, jetzt arbeiten wir über die Idee und möchten das auf Deutsch machen und auch auf Belarusisch.
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Uladislau, so wie du, Schriftsteller und Übersetzer ist.
Ja, vielleicht kann man das wie ein Audio-Guide machen für die Menschen, die Schlossberg besuchen. Ich bin ein bisschen altmodisch und wenn ich über Projekte, ich immer glaube über das Buch.
Das heißt, wenn du an ein Projekt denkst, ist dieses Projekt immer ein Buch?
Stimmt, ja. Form ist Buch. Ja. Etwas, was ich in meine Hände halten kann und riechen. Das ist sehr wichtig für mich, diese Körperlichkeit des Buches.
Das Buch über die Pflanzenwelt auf dem Grazer Schlossberg war nicht die einzige Idee, die Volja Habejeva hatte. Eine andere war die Kooperation mit 4 Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern, die zu ihren Texten Arbeiten auf Papier, aber auch Installationen machen wollen. Leider kam die Corona-Pandemie dazwischen und die geplante Ausstellung im Afroasiatischen Institut wurde auf den Herbst 2021 verschoben. Mehr Glück war der Zusammenarbeit mit den Musikern Josef Klammer und Seppo Gründler beschieden. Die beiden haben eine Aufführung aus Klang, Licht und Text konzipiert und Volja Habejeva hat dafür ein sehr schönes poetisches Libretto geschrieben. Für diese Arbeit hat sie lange recherchiert.
Für dieses Projekt habe ich sehr viele Bücher über Graz, über Geschichte von Graz gelesen. Ich habe viele Bücher von Landesbibliothek ausgeliehen. Ich war nicht nur bei Texten, sondern auch bei Fotos inspiriert. Ihr habt viele interessante Bücher mit Fotokarten, die stammen aus Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und sie sind manchmal witzig oder auch tragisch. Besonders, ich habe ein Foto im Kopf. Es war diese Anfangspunkte für meinen Text, die Hauptbrücke. Wir sehen, auf dem Foto steht das Mädchen. Sie ist barfuß mit einem riesigen Korb von Narzissen. Sie ist Blumenverkäuferin. Kleine Mädchen, vielleicht 6 Jahre alt, mit Bob, mit kurzen Haaren und in Mantel, aber barfußig. Man kann sehen, das ist vielleicht früher Frühling und der Boden noch kalt. Man kann sehen auf ihrem Gesicht, das ist nicht so angenehm. Das Foto stammt auf 1945, ganz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das zeigt diese Armut von der Zeit. Ja, also ich hatte manche Geschichte ausgesucht, deshalb für mich einfache Menschen wichtig sind und wie ihre Geschichten sind. Dafür habe ich alte Zeitungen gelesen in Landesbibliothek. Man muss diese Zeitungen mit spezieller Apparatur sich ansehen.
Mikrofilme?
Mikrofilme, genau. Und das ist nicht so leicht. Aber dann habe ich eine Ressource auf Internet gefunden, die von österreichischer Bibliothek kommt, ich glaube National Library in Wien. Und sie haben dort Zeitungen, sagen wir, seit 17. Jahrhundert bis 1949 digitalisiert. Es gibt auch Suche dort. Ich habe nur eingegeben und sehr interessante Artikel gefunden. Manchmal sie sind wirklich tragisch. Wie alle anderen Flüsse hat Moor auch Brücke. Und Brücke werden oft von Menschen wie ein Trampolin zu Wasser benutzt, meine ich, dass die Menschen nehmen ihr Leben mit Hilfe dieser Brücke sozusagen. Und ich habe auch so Geschichte ausgesucht. Aber auch ein paar lustige, wie zum Beispiel in der 1950er, die Polizisten haben Polizeifest gemacht und in speziellen Formen.
Uniformen.
Sie wurden put on fire angezündet und dann sie haben aus der Radetzky-Brücke ins Wasser gesprungen. Sie zeigen, dass sie fertig sind, alle Schwierigkeiten zu überkommen. Und es gibt auch Fotos davon, ja.
In welcher Sprache hast du denn dieses Libretto geschrieben?
Ich habe das auf Deutsch gemacht. Selbstverständlich brauche ich ein Lektorat dafür, aber Matthias Göritz hat mir geholfen damit. Aber das war nicht mein erster Text auf Deutsch. wenn man in Umgebung von anderer Sprache wohnt und man hört so viel Deutsch, willst du oder nicht, hast du irgendwelche Zeilen schon in deinem Kopf auf Deutsch? Ja, ich habe schon ein paar Gedichte, die ich auf Deutsch geschrieben habe, hier in Graz.
Eines der Gedichte, die Volja Habejeva auf Deutsch geschrieben hat, ist Alfred Kolleritsch gewidmet, dem Ende Mai 2020 verstorbenen Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte. Volja zitiert das Gedicht aus dem Gedächtnis.
Ich lese Alfred, wenn ich im Stress bin, wenn Gewitter ist, wenn es kein Internet im Café gibt, ich lese Alfred. An der Holzbank, im neuen Plastikstuhl, im Garten und im Hof, in Küche, in der Sauna, ich lese Alfred mit einem Ring auf meinem Finger oder ohne, im dunkelblauen Kleid, mit langen Haaren oder kurzen, in grünem Rock oder in Jeans. Ich lese Alfred. Dann kommt die Glaube an die Wörter wieder, dass sie nicht nur für Streiten sind, dass sie mit Ligaturen uns umarmen können. Sie atmen auf, ich atme ein, die Poesie.
Dieses Gedicht wird in der Sondernummer der Manuskripte erscheinen, die Alfred Kolleritsch gewidmet sein wird. Ende des Jahres. Volja Habejeva, danke für dieses Gespräch. Es war schön, dich kennenzulernen und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Vielen Dank, liebe Barbara, für dieses schöne Gespräch.
Das war eine Stunde mit der Grazer Stadtschreiberin 2019-2020, Volja Habejeva aus Belarus. Ihr Gedichtband Mutantengarten ist in deutscher Übersetzung in der Edition Tannhäuser erschienen. Matthias Göritz, Martina Jakobson und Uliana Wolf haben die Gedichte ins Deutsche übertragen. Am 7. Oktober wird das Gemeinschaftswerk der Musiker Josef Klammer und Seppo Gründler, des Medienkünstlers Kurt Laurenz Theinert und Volja Habeeva aufgeführt. Und zwar am sogenannten Stadtbalkon am Murufer bei der Radetzky-Brücke. Die Texte, die Volja Habeeva dafür geschrieben hat, wird die Schauspielerin Ninja Reichert interpretieren. Alle Informationen findet man auf der Website von Radio Helsinki. helsinki.at in der Rubrik Das Rote Mikro. Gestaltung der Sendung Barbara Bielitsch.